Wir beten den Psalm 103. Segne den Herrn, meine Seele, und was in mir ist, seinen heiligen Namen.
Segne den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er Gutes getan hat.
Der dir alle deine Sünde vergibt und heilet alle deine Gebrechen.
Der dein Leben vom Verderben verlöst, der dich krönt mit Gnaden und Barmherzigkeit.
Der deinen Mund fröhlich macht und du wieder jung wirst wie ein Adler.
Barmherziger und gnädig ist der Herr, geduldig und von großer Güte.
So hoch der Himmel über der Erde ist, lässt er seine Gnade walten über denen, die ihn fürchten.
So fern der Morgen ist vom Abend, lässt er unsere Übertretungen von uns verbleiben.
Wie sich ein Vater über Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über die, die ihn fürchten. Ich bete mit uns, lieber Vater im Himmel. Heute ist der Tag, an dem du deinen Sohn von den Toten auferweckt hast. Wir feiern es, dass du Neues begonnen hast, dass du stärker bist als der Tod und dass du auch uns ins neue Leben hineingerufen hast. Wir wollen etwas von dieser Frische und von diesem Neuen merken, dass es nicht nur unser Kopf weiß, sondern dass wir es auch im Innersten unseres Lebens wissen, dass du auferstanden bist und dass auch wir neu geworden sind. Sprich du im Gottesdienst ein Wort zu uns, das uns berührt. Wir danken dir für dich, wir danken dir für einander und wir danken dir für die Menschen, mit denen wir verbunden sind. Amen. Was in der Predigt nicht vorkommt, warum habe ich denn aufgeschrieben, segne den Herrn, meine Seele? Wir kennen es ja aus den deutschen Übersetzungen, lobe den Herrn, meine Seele. Der einfache Grund ist, dass im Hebräischen tatsächlich Baruch steht. Baruch, so heißt auch der Sekretär vom Propheten Jeremia, der Gesegnete. Es gibt es öfter im Alten Testament, dass wir aufgefordert werden, Gott zu segnen. Wir wissen, dass es heißt, etwas Gutes über jemanden aussagen, Gutes über jemanden aussprechen. Die Gemeinde soll Gutes über Gott aussprechen. Und vielleicht ist das ja schon so ein Punkt für sich selber, spreche ich eigentlich gut über Gott? Wir kennen es immer nur, dass Gott uns segnet, dass er Gutes über uns ausspricht. In der Bibel interessanterweise auch andersrum. Wir werden aufgefordert, Gutes über ihn auszusprechen. Wenn wir diesen Psalm hören, dann hören wir einem Gespräch zu. Da unterhalten sich zwei miteinander. Und wir sind Zuhörende. Könnt ihr euch fragen, wo passiert einem das, dass man Gesprächen von anderen zuhört? Im Zug? Im Bus? Wo noch? In der Warteschlange? Gut, im Podiumsgespräch, da hat man sich's dann ausgesucht. In der Warteschlange hat man sich nicht unbedingt ausgesucht. In der Sauna? Neulich in der Sauna vom Hotel, ist ja Schweigezone, kommt ein Pärchen rein und sagt, stört es jemanden, wenn wir uns unterhalten? Sagt jemand, hängt von ab, worüber? Ja, also man hört manche Gespräche ganz gerne zu und andere Gespräche will man nicht hören. Wir hören hier den Psalmbeter zu. Mit wem redet der? Sehr interessant, der redet mit seiner Seele. Der tritt in ein Gespräch mit sich selbst. Dass jemand mit sich selbst reden kann, ist meines Erachtens Zeichen von psychischer Gesundheit. Dass jemand sich gegenübertreten kann, sich auch selbst trösten kann oder sich selbst in Frage stellen kann. Ich gehe ein paar Schritte von mir weg und frage mich, Ulrike, hast du das eigentlich wirklich gemeint, was du gesagt hast? Und dann denkt die Ulrike nach und sagt mal zum Teil. Dass wir mit uns ins Gespräch kommen, ist Ausdruck unserer psychischen Gesundheit. Nun heißt es, der Psalmbeter redet mit seiner Seele. Wer ist denn die Seele? Wenn man vom Griechischen herkommt, dann hat man so ein Modell im Kopf. Da hat der Mensch eine Seele. Griechisches Denken. So wie er eine Physis, einen Körper hat und so wie er eine Ratio, einen Geist hat. Im Griechischen zerfällt der Mensch in verschiedene Teile. Das ist eine Denkart. Im Hebräischen hat der Mensch keine Seele. Der Mensch ist Seele. Es steht auch im Hebräischen immer so da. Der Mensch ist Nefesh. Vitalität, Lebenskraft. Also da, wo es pulsiert, da, wo die Power drin ist, da ist Seele. Er redet also mit sich, mit dem Punkt in ihm, wo es pulsiert, wo es vital ist. Interessant auch, dass dieses Ich, mit dem ich da rede oder mit dem der Psalmbeter redet, das umfasst das Bewusste und das Unbewusste. Ich kann auch mit meinem Unbewussten ins Gespräch kommen. Das sind die Teile, die im Alltagsleben nicht ans Licht kommen. Das sind Dinge, die in mir gespeichert sind, die ich in mir trage, erinnere, aber die ich nicht bewusst erinnere. Da sagen wir es, ein großer Bereich unseres Ich ist uns im normalen Leben nicht zugänglich. Aber ich kann es durchaus lernen, auch mit meinem Unbewussten ins Gespräch zu kommen. Wenn wir, das ist jetzt ein Exkurs, wenn wir eine bestimmte Art von Träumen haben, hat C.G. Jung sehr gut erkannt, er hat das die bedeutsamen Träume genannt, dann will unser Unbewusstes uns auf etwas hinweisen, was wir im Kopf nicht wissen, was wir aber wissen müssten. Und da kommt dann in einer Bildsprache, es ist immer Bildsprache, das Unbewusste und klopft an und sagt, ich muss dir Bescheid geben über etwas. Meistens etwas Großes oder etwas, was ansteht oder eine Warnung. Also, der Psalmbeter redet mit seiner Seele und wir haben gehört, die Seele ist nicht etwas, sondern die Seele ist ich. Lebenspuls, Vitalität, Bewusstes und Unbewusstes. Und nun ist es sehr interessant, dass er seiner Seele nämlich sagt, was sie wissen muss. Also umgekehrt, nicht die Seele weiß Bescheid, sondern der Psalmbeter, der sagt, Seele, vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Seine Seele ist offenbar gefährdet, das Gute zu vergessen. Frage, woher kennen wir das aus unserem Leben? Dass wir das Gute vergessen. Und dass wir den Müll oder die Verletzungen, dass das so einen Raum in uns einnimmt. Meistens sind es ja nicht Sachen, die wir uns ausgedacht haben, die da innen drin sind. Der Psalmbeter sagt, meine Seele, vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Das ist schon der erste starke Punkt von diesem Psalm, dass das Gute Gewicht bekommen soll. Und das entscheide ich selber, ob das gute Gewicht hat in meinem Leben. Und das sind Nebenbemerkungen, aber manchmal sind es Menschen, die gar nicht so viel Gutes erlebt haben in ihrem Leben und die trotzdem eine Sprache haben für das Gute, die es trotzdem erkennen können. Man wundert sich manchmal, welche Menschen sagen, mein Leben war gut, wo ich dann denke, naja, hast ja schon einiges allein müssen. Und dann gibt es Menschen, da denke ich, Mann, du hast einen Mann, der dich liebt, du hast Kinder, die halbwegs geraten sind, du verdienst gut. Warum erzählst du nichts Gutes? Ja, also es hängt nicht nur an den objektiven Dingen, ob ich das Gute erzähle. Und der Psalmbeter, der nimmt sich selbst bei der Nase. Der redet seiner Seele zu, vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Und das will ich auch lernen. Es ist was Schönes, das zu lernen, das Gute nicht zu vergessen und dem Wort zu geben. Das Zweite, er sagt seiner Seele, dass Gott anders ist, als seine Seele denkt. Er sagt ihr, der dir alle deine Sünde vergibt. Er muss sich das zusprechen. Gott ist einer, der mir alle meine Sünde vergibt. Die Seele hat offensichtlich ihre eigene Theologie. Die Seele kann eine eigene Theologie haben. Die Seele sagt, Gott ist kleinlich. Gott vergibt mir nicht. Gott ist nachtragend. Der wird mir in 20 Jahren noch vorhalten, was ich gestern gemacht habe. Da sagt der Psalm mit der Seele, das stimmt nicht. Der dir alle deine Sünde vergibt. Das soll meine Seele lernen, dass Gott alle Sünde vergibt. Alle meine Sünde, die der anderen ist mir egal, meine will ich loswerden. Was höre ich und was ist wahr, er vergibt alle meine Sünde. Wenn das Wort alle in der Bibel steht, das ist nie Zufall. Das sind steile Sätze, aber sie sind genauso gemeint, wie sie gesagt sind. Gott vergibt alle Sünde. Aber man muss es der Seele sagen. Also jedenfalls der Psalmbeter meint, dass er es seiner Seele sagen muss. Von alleine kommt seine Seele manchmal durcheinander und denkt, dass Gott eben doch nicht vergibt. Doch, er vergibt. Der alle deine Gebrechen heilt. Diesen Satz fand ich schwierig, weil einem ja sofort Gebrechen einfallen, die man höchstpersönlich selber hat, die auch bei glaubenden Menschen nicht weggehen. Da hilft glücklicherweise ein Blick ins Hebräische, weil da steht, der deine Schwachheit heilt. Und Schwachheit ist gemeint, dass das Hebräische sehr lebensklug, wenn ich nicht das mir entsprechende Maß an Vitalität habe. Wenn ich 50 bin oder wenn ich 70 bin, habe ich oder 85, habe ich jeweils ein anderes Maß an Vitalität. Wir haben ja nicht alle dasselbe. Sondern das mir, meinem Alter und meinen Lebensumständen entsprechende Maß an Vitalität. Und wenn da was wegfließt, wenn da was fehlt, wenn ich schwächer bin, als ich als 50-Jährige sein müsste, das ist gemeint. Das heilt er. Er füllt den Tank wieder auf. Also es geht hier nicht um Utopien, es geht auch nicht, dass wir uns miteinander vergleichen, sondern dass ich in meinem Maß, was mir entspricht, leben kann. Und da sagt der Psalmbeter, das macht Gott. Er sucht für dich das dir entsprechende Maß an Lebenskraft, an Vitalität. Ich finde es noch ganz schön, ehrlich gesagt. Das Dritte, der dein Leben vom Verderben erlöst. Auch das muss er seiner Seele sagen. Du wirst und du bist losgekauft. Weil wörtlich steht da kaufen, losgekauft, freigekauft. Da fragt man sich ja, brauche ich das denn? Muss ich denn freigekauft werden? Ich glaube, da könnte man wirklich einen Tag mit verbringen mit dem Thema. Dass Menschen verkauft werden. Und zwar nicht nur im wörtlichen Sinne, Indien, Schuldsklaverei, ja, da werden Kinder in Schuldsklaverei hineingeboren, die sind verkauft, bevor sie geboren sind. Aber auch bei uns. Ich habe es zum ersten Mal verstanden, was das meint, als mir eine Frau erzählt hat, damals noch im Osten von Deutschland, konnte nie heiraten, weil, da hat sie gesagt, weil meine Mutter hat gesagt, es braucht ja jemanden, der die Ziegel wieder aufs Dach legt, wenn der Wind sie runterbläst. Und dann bin ich halt immer aufs Dach hoch. Ihr merkt, die Mutter hat dann ein Bild davon, wofür die Tochter zuständig ist. Und sie hat nie geheiratet, ist nie aus dem Elternhaus raus. Sie war zuständig. Und da kann man sich fragen, ist das nicht auch ein Verkauftwerden, dass jemand anders befindet und sagt, so sieht es für dich aus. Der dein Leben vom Verderben freikauft. Es kann auch sein, dass ich mich selber verkauft habe. Finde ich noch einen interessanten Gedanken. Ob wir nicht uns verkaufen, damit wir irgendwas kriegen. Heißt, dass wir Bindungen eingehen und denken, wird schon nicht so schlimm sein. Und dann ist man verkauft. Dann hat man eine Bindung an Menschen, vielleicht an einen Beruf, an eine Situation. Da kommt man nicht mehr raus. Ist auch ein Verkauftwerden. Aber man war halt so naiv, sich selbst zu verkaufen. Und was heißt es hier? Er macht dich frei, er kauft dich frei. Das ist die biblische Sprache. Wenn Gott handelt, handelt er nicht klein. Er löst Bindungen. Also wenn jemand Bindungen lösen kann, dann macht er das. Und das muss die Seele wissen. Das muss nicht hier sein, das muss in einem drin sein. Ich muss es hören können für mich. Der dich jung macht wie einen Adler. Schon wieder so ein rätselhaftes Wort. Es wird klarer, wenn man weiß, dass da gar nicht Adler steht. Nämlich Greifvogel. Es gibt gar keine Adler in Israel. Es gibt am Sinai gibt es Adler, in Israel gibt es gar keine Adler. Aber welche drei Vögel gibt es in Israel? Gaia. Und das Interessante ist, also ich glaube, dass die Auslegung stimmt, ich kann es nicht belegen, dass Gaia bestimmte Arten, die erneuern ihr Federkleid in einem Zeitraum, also alle Federn gleichzeitig. Die Mauser führt dazu, dass das untere Federkleid und die oberen Federn gleichzeitig abfallen. Also der ist eine Weile nackig, der Gaia. Und dann wächst das Federkleid nach. Und dann fliegt er wieder. Und ein Geier kann fliegen, tatsächlich einen ganzen Tag, ohne seine Schwingen zu rühren. Also er kann die Winde dermaßen nutzen, dass er mit einem Kraftaufwand von null einen Tag in der Luft bleibt. Federkleid. Er macht dich wieder jung wie einen, nehmen wir mal an, es ist ein Geier, es ist ein Greifvogel, der sein Federkleid abwirft, und dem neues Federkleid gegeben wird, dass er wieder gleitet. Dann hat jeder das Bild vor Augen, gleiten, das was von Leichtigkeit, von Fliegen, das ist das Versprechen. Es wird wieder neu mit dir. Wie viele Menschen sehen sich danach, dass ihr Leben nochmal in eine neue Phase gehen darf. Und nun das Letzte, da sind alles Sachen, die über Gott gesagt werden, was Gott tut. Und er sagt, Seele, fass das, hör das, eigne dir das an und trenne dich mal von deinen eigenen Gedanken. Und eine Sache wird über uns gesagt, über den Menschen. Ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist, kommt zweimal. So hoch der Himmel über der Erde ist, lässt er seine Gnade walten über denen, die ihn fürchten. Das ist unser Part, die ihn fürchten. Und dann gleich nochmal, wie sich ein Vater über Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über die, die ihn fürchten. Also unser Teil ist es, Gott zu fürchten. Frage, was heißt das, Gott zu fürchten? Ich glaube, dass das da 95% Missverständnisse gibt und dass die auch im Leben und auch durch die Kirche oft bestärkt werden. Dass es so eine Art von unbestimmter Angst Gott gegenüber ist. Ist nicht gemeint. Ich hatte neulich ein Aha-Erlebnis und seitdem freue ich mich an dem Wort Furcht. Ich würde fürchten übersetzen mit ernst nehmen. Die, die Gott ernst nehmen. Und zwar nehme ich denjenigen ernst, den ich liebe. Wenn ich jemanden liebe, und da kann man jetzt an seine Partnerschaft denken oder an eine Freundschaft. Wenn ich von einem Menschen sage, dass ich ihn liebe, dann fürchte ich ihn auch, weil ich ihn ernst nehme. Das heißt, ich lasse ihn in seiner Vertrautheit sowieso stehen, aber auch in seiner Fremdheit. Ich glaube, dass das wirklich ein Geheimnis ist, dass die Liebe immer mit der Furcht verbunden ist, das heißt mit dem unbedingten Ernstnehmen des anderen. Ernst nehmen heißt, dass ich nicht zugreife auf sein Geheimnis. Fragen, klar. Viel zusammen machen, klar. Aber der andere ist mir unbedingt ernst zu nehmen. Das ist Ausdruck von Liebe. Und ich glaube, dass das Gott gegenüber gemeint ist. Gott ist gut mit uns, mit denen, die ihn ernst nehmen, weil sie ihn lieb haben. Vielleicht können wir uns daran freuen, dass so viel Gutes über Gott gesagt wird und der Psalmbeter sagt seiner Seele, er sagt sich selbst, ich möchte es doch für mich hören können, dass es in mir eine Wirklichkeit wird, dass es in mir stark wird, dass er vergibt, dass er loskauft, dass er meine Schwachheit wieder ausgleicht, dass ich nochmal fliegen kann wie ein Geier. Ich möchte es aber hören können. Was bringt mir eine Wahrheit, die ich nicht hören kann? Amen. Lieber Vater im Himmel, das sind so große Worte, die wir da über dich hören. Dass deine Großzügigkeit uns gegenüber so hoch ist wie der Himmel über der Erde und so breit ist wie der Morgen bis zum Abend. Das ist gar nicht leicht, so groß von dir zu denken. Und wir möchten es gerne auch erfassen. Wir bitten dich für uns, dass wir gut von dir denken. Du weißt, was jeden von uns beschäftigt, was uns umtreibt. Wir bringen es dir in der Stille. Wir beten miteinander. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.